Der heutige Text, der der Predigt zugrunde liegt, steht in Prediger 2, die Verse 1 bis 11. Also sagte ich mir, versuche fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Doch ich merkte, dass auch dies sinnlos ist. Mein Lachen erschien mir töricht und das Vergnügen, was hilft es schon? Da nahm ich mir vor, mich mit Wein zu berauschen und so zu leben wie die Unverständigen. Doch bei allem sollte die Weisheit mich führen. Ich wollte herausfinden, was für die Menschen gut ist und ob sie in der kurzen Zeit ihres Lebens irgendwo Glück finden können. Ich schuf große Dinge. Ich baute mir Häuser und pflanzte Weinberge. Ich legte Ziergärten und einen riesigen Park für mich an und bepflanzte sie mit Fruchtbäumen aller Art. Ich baute große Teiche, um den Wald mit seinen jungen Bäumen zu bewässern. Ich erwarb Knechte und Mägde zu denen hinzu, die schon lange bei uns lebten und zu Zeiten meines Vaters in unserem Haus geboren wurden. Ich besaß größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem regiert hatten. Meine Schatzkammern füllte ich mit Silber und Gold, mit Schätzen aus anderen Königreichen. Ich ließ Sänger und Sängerinnen an meinen Hof kommen und hatte alle Frauen, die ein Mann sich nur wünschen kann. So wurde ich berühmter und reicher als jeder, der vor mir in Jerusalem regiert hatte. Und meine Weisheit verlor ich dabei nicht. Ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten, und erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Meine Mühe hatte sich gelohnt. Ich war glücklich und zufrieden. Doch dann dachte ich nach über das, was ich erreicht hatte und wie hart ich dafür arbeiten musste, und ich erkannte, alles war letztendlich sinnlos, als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Wir hören jetzt die Predigt von Pastor Christoph Krause.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil heute Ferien sind, aber ich glaube, es gibt auch Kinderbetreuung. Ist das richtig? Also wenn jetzt Kinder noch rausflitzen wollen, weil sie lieber draußen sein wollen, dann wäre jetzt noch die Gelegenheit dazu. Nur ein Angebot. Warum ich kein Atheist bin? Weil ich Sinn und Ziel für mein Leben brauche. Der erste Gedanke, wir brauchen ein Ziel. Wir brauchen ein Ziel. Es gibt mittlerweile in der Medizin sogar Untersuchungen zu dem Phänomen, dass man den Rentnertod nennt. Also, dass Menschen sterben, kurz nachdem sie in den Ruhestand gegangen sind. Also Ruhestand ist ja auch ein entsetzliches Wort, ne? So wie irgendwie irgendwo in die Ecke gestellt und jetzt bleibt mal ruhig. So Ruhestand, ja, Standby. Und man hat das untersucht, man hat diese Leute untersucht, die da sterben, und hat festgestellt, sie haben eigentlich gar keine körperlichen Vorzeichen gehabt und es gibt auch keine körperliche Ursache. Die sind eigentlich gesund. Aber sie haben kein Ziel mehr. Sie wissen nicht mehr, wofür soll ich morgens aufstehen. Also wir brauchen ein Ziel. Und umgekehrt, wozu hilft ein Ziel? Ich habe das auf der Generationenfreizeit erzählt, das Beispiel. Da ist ein 84-jähriger Mann und er hat es geschafft, innerhalb von 3 Jahren Chinesisch zu lernen. Also nicht bloß zu Rade brechen, sondern zu schreiben, zu lesen, zu sprechen. War das jetzt das Ziel, Chinesisch zu lernen? Nein, das war nicht das Ziel. Das Ziel war, dass er sich verständigen wollte mit seiner neuen Frau, die war 60. Und die war Chinesin. Und dieses Ziel hat ihn enorm motiviert. So sehr motiviert, dass er eben anfing, nochmal im hohen Alter Chinesisch zu lernen. Wohlgemerkt eine sehr schwierige Sprache. Also Ziele bringen uns in Bewegung. Sie fordern uns, sie fördern uns, und ohne Ziele erreichen wir eigentlich ja auch nichts. Wer keine Ziele hat, kann auch nichts erreichen. Also Ziele motivieren. Wir brauchen ein Ziel. Der zweite Gedanke, viele Teilziele und trotzdem ziellos. Das erste Ziel, was wir haben, meistens, wenn wir auf die Welt kommen, ist größer werden. Ja, in manchen Familien gibt es ja diese Türzagen, wo man auch das so nachverfolgen kann. Ja, werden immer Striche gemacht. Wer ist denn jetzt wie groß? Ist die Schwester denn größer als der Bruder? Habe ich vielleicht die Mama ein? Und so weiter. Und dann, ja, das sind so die ersten Ziele. Dann will man unbedingt ein Schulkind werden. Das ist schon ein hohes Ziel. Dann möchte man möglichst schnell irgendwann wieder aus der Schule raus. Einen Schulabschluss haben. Einen Beruf lernen. Könnte ein Ziel sein, ja, ein erstes Auto oder überhaupt mal ein erster fahrbarer Untersatz. Bei mir war es ein Moped, kein Auto, einfach nur mal irgendwie beweglich werden. Dann die erste eigene Bude einrichten, einen Partner finden, Kinder. Und plötzlich sind 40 Jahre um. Und dann spüren wir, ich spüre das auch, und die in meinem Alter spüren das auch, gesünder werden wir nicht mehr. Wir fangen an, Müsli zu essen und so ein Kram und Gymnastik zu machen und sowas alles. Ja, also den Status quo, vielleicht sowohl vom Wohlstand, aber auch irgendwie körperlich, möglichst lange erhalten. Das ist jetzt das Ziel. Dann kommt die Rente. Möglichst lange mit einem hohen Maß an Gesundheit dann noch die Rente genießen. Und ich glaube, irgendwann ist das Ziel noch ein bisschen Leben. Und was dann das Ziel ist, wissen wir. Haben wir gerade gehört. Sterben müssen wir alle. Auf einer Fortbildung für Top-Manager bekamen die Manager von dem Seminarleiter ein Blatt Papier und sie sollten aufschreiben, was ist denn euer Lebensziel? Was ist dein Lebensziel? Die allermeisten haben das drauf geschrieben. Vorstandsvorsitzender. Und dann hat der Seminarleiter gesagt, das ist wirklich passiert. Ich kenne einige von denen, die dieses Ziel erreicht haben. Und alle erzählen mir das Gleiche. Es geht ja los, dass man vor so einer Karriereleiter steht. Können die mal einblenden, genau. Und alle erzählen das Gleiche. Wenn man dann die Karriereleiter hochgeht und immer weiter hochgeht und Opfer bringt, dass man weiterkommt. An der letzten Sprosse, der Leiter des Erfolgs, da hängt ein Schild. Und dieses Schild kann man nur lesen, wenn man ganz oben ist. Dann hat er eine schöne rhetorische Pause gemacht. Und dann haben die Manager alle gefragt, ja, was steht denn da drauf auf diesem Schild? Dann hat er gesagt, okay, heute in diesem Seminar machen wir mal eine Ausnahme. Ich verrate das, was da drauf steht. Auf dem Schild steht, dies ist die letzte Sprosse. Lebensziel? Ziele zu haben ist gut. Aber entscheidend ist ja, ob wir bei den vielen Teilzielen nicht vergessen, dass wir nun mal unterwegs sind in unserem Leben und die wichtige Frage ist, wohin? Wohin sind wir unterwegs? Gibt es das eine große Ziel in meinem Leben, in dem alle Ziele, alle Teilziele Stationen sind und sich entsprechend diesem großen Ziel auch einordnen lassen? Und dieser Predigttext von König Salomo hat mich schon bewegt. Er kennt die Gefahr, vor lauter Teilzielen zu vergessen, dass ich kein Lebensziel habe und letztlich ziellos bin. Er hat ja ein Weisheitsexperiment gemacht. Ja, wir schauen uns das nochmal im Überflug an, Vers 1 bis 3. Versuch fröhlich zu sein, das Leben zu genießen und ich nehme mir vor, mit Wein mich zu berauschen. Also man könnte sagen, Spaß und Genuss als Lebensziel und vielleicht noch als chemische Unterstützung eine Droge dazu, würden wir heute sagen. Also probier einfach mal alles aus, so Bewusstseinserweiterung. Was hilft dann? Ist das ein Ziel? Das nächste, die Verse 4 bis 6. Ich schuf große Dinge, Häuser, Weinberge, Ziergärten, Parks, Fruchtbäume, Teiche, Wald. Also das ist schon mehr als das, was ich jetzt so behaupten könnte. Ich habe auch mal ein Bäumchen gepflanzt und an meinem Haus rumrenoviert, aber das ist schon eine Nummer. Gestalten, etwas bauen, etwas hinterlassen. Ist das ein Lebensziel? Dann geht's weiter, Verse 7 und 8. Ich erwarb Knechte und Mägde. Ja, das wäre so Vorstandsvorsitzender, alle Mitarbeiter unter mir. Rinder und Schafherden, den Besitz erweitern, füllte meine Schatzkammern mit Gold und Silber und dann noch alle Sänger und Sängerinnen. Also er hatte ein Privatorchester, das war noch besser als Netflix oder wie heißt es, Spotify. Also Besitz und Erfolg, könnte man sagen. Er probierte das aus. Ist das ein Lebensziel? Dann Vers 8. Und ich hatte alle Frauen, die ein Mann sich nur wünschen kann. Man weiß, König Salomo hatte circa 1000 Frauen. Also das ist schon anstrengend fast. Also alles an Partnerschaft, an Sexualität ausprobiert. Ganz klar. Ist das ein Lebensziel? Dann Vers 9. Ich wurde berühmter und reicher als jeder vor mir. Und meine Weisheit verlor ich nicht. Also Macht und Ansehen. Ist das ein Lebensziel? Und hier Vers 9 dann noch, meine Weisheit verlor ich dabei nicht. Das heißt, er hat sich mit allen Philosophien, die es damals gab, und die gab es damals schon, hat er sich auseinandergesetzt. Lebensziel? Spaß, Genuss, Drogen, Bauen, Gestalten, Besitz, Erfolg, Partnerschaft, Sexualität, Ansehen und Macht, Philosophie und Weisheit. Er hat alles ausprobiert. Und dann kommt sein Lebensfazit. Vers 10. Ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten und erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Und an der Stelle merke ich, so ganz weit weg ist der Salomo nicht von uns. Ja, also in unserer Gesellschaft, wenn wir einkaufen gehen, nur bei den Lebensmitteln schon alleine, ja. Was wir sehen, können wir kaufen. Klar, bei manchem Herzenswunsch muss man vielleicht sparen, aber letztendlich in unserer Gesellschaft dieses Sehen und Haben wollen kommt uns sehr nah. Und sein Fazit, Vers 11, doch dann dachte ich über alles nach, was ich erreicht hatte und ich erkannte, alles war letztendlich sinnlos. Als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Also ganz viele Teilziele und trotzdem ziellos. Der dritte Gedanke, Sinn und Ziel. Wir merken, wie auch bei Salomo die Worte Sinn und Ziel viel miteinander zu tun haben. Wir kommen dem auf die Spur, wenn wir vielleicht fragen, nicht was ist dein Ziel, sondern worauf sinnst du? Sagt man heute nicht mehr. Aber das hilft uns, dem auf die Spur zu kommen. Worauf sinnst du? Nun kann man viele Teilziele haben, aber nicht viele Teilsinne. Es kann nur einen Sinn geben. Das Wort gibt es gar nicht in der Mehrzahl wirklich im Sprachgebrauch. Worauf sinnst du? Was ist der Lebenssinn? Wir haben Teilziele, aber hat unser Leben einen Sinn? Einen Sinn. Sinn und Ziel. Der vierte Gedanke, der Sinn wird gegeben und nicht gesucht. Mein Sinn wird mir gegeben und ich kann ihn mir nicht selber suchen. Ich fand das gerade schön mit deinem Beispiel, denselben Gedanken hatte ich auch, nur nicht mit dem Kabel. Du weißt, woran ich dann eher denke. Ja, ich habe das mal mitgebracht. Ein Auto. Jetzt könnte man so einen Rennwagen ins Museum stellen. Da kann man drum rumlaufen, sich den angucken. Eigentlich sinnlos. Ein Rennwagen im Museum ist sinnlos. Oder man könnte natürlich mit diesem Fahrzeug jetzt sagen, ich mache mal so eine richtig schöne Geländetour. Fahre über Stock und Stein und versuche irgendwo durch die Matsche zu brettern. Das ist auch sinnlos. Komme ich nicht weit. Und mache das Ding auch noch kaputt. Wir merken, der Sinn auch von diesem Gerät ist nicht frei wählbar. Sondern er ist vorgegeben. Und zwar vorgegeben von dem Konstrukteur dieses Fahrzeugs. Ein Sportwagen braucht eine möglichst ebene Strecke, möglichst kurvenreich. Dann kann er sein Potenzial ausschöpfen. Dann macht es Freude, mit diesem Gerät zu fahren. Darin liegt der Sinn. Ich muss wissen, wer ich bin, um herauszufinden, wofür ich leben will, wofür ich leben soll. Bertrand Russell, er ist Mathematiker, Philosoph und Nobelpreisträger. Er sagt, solange man annimmt, dass es Gott nicht gibt, bleibt die Frage nach dem Ziel des Lebens sinnlos. Solange man annimmt, dass es Gott nicht gibt, bleibt die Frage nach dem Ziel des Lebens sinnlos. Auf biologisch-naturwissenschaftlicher Ebene gibt es keine für unsere Seele befriedigendere Antwort auf die Frage, ja, woher komme ich? Das heißt, wer bin ich? Und wozu bin ich? Und wohin bin ich unterwegs? Und diese Fragen kann man zusammenfassen in eine Frage, nämlich die Frage, was ist der Sinn meines Lebens? Und wir können uns unseren Sinn nicht selbst suchen, sondern er wird uns von unserem Konstrukteur, von unserem Schöpfer mitgegeben. Und ohne diesen Konstrukteur, ohne Gott, finden wir auf die Sinnfrage eben maximal naturwissenschaftliche, materialistische Antworten, so wie Salomo. Aber wir finden keine Antworten nach unserer Bestimmung. Wir können uns unser Ziel, unseren Sinn nicht suchen, sondern er wird uns gegeben. Und der letzte Gedanke, fünftens, Sinn, den Gott mir schenkt. Sinn, den Gott mir schenkt. Das ist eben die Frage, wer bin ich? Und ein glaubender Mensch begreift mehr und mehr, und vielleicht passt genau dazu auch Pfingsten, weil wir dazu den Heiligen Geist brauchen, der uns das aufschließt. Ein glaubender Mensch begreift mehr und mehr, ich bin ein von Gott, von meinem Schöpfer, gewollter und geliebter Mensch. Ganz egal, was andere mir sagen oder was Umstände mir sagen. Ich bin ein von Gott gewollter und geliebter Mensch. Johannes 3, Vers 16, so der Kernsatz des Neuen Testaments. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Diese Liebe Gottes, die uns in Jesus Christus begegnet, die zeigt mir meinen Wert. Wer bin ich? Ein von Gott geliebtes Geschöpf. Das ist der Minderwertigkeitskiller schlechthin. Wenn andere mich klein machen wollen, wenn Umstände mich klein kriegen wollen, wer bin ich? Unabhängig von meiner Leistung, unabhängig von meinem Besitz, von meinem Erfolg, ich bin ein geliebtes Geschöpf Gottes. Ich bin ein Gegenüber Gottes, sagt die Bibel. Sein Kind, sein geliebtes Geschöpf, wer bin ich? Die zweite Frage, wozu bin ich? Ich bin berufen zur Gemeinschaft mit Gott. Wir können das mal einblenden. Da schreibt Paulus im Korintherbrief, darauf könnt ihr euch verlassen, denn Gott steht zu seinem Wort. Er selbst hat euch ja zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, berufen. Wir verstehen unter Berufung ganz schnell eben Beruf. Das hängt im Deutschen ja sogar sprachlich zusammen. Und dann sagen wir, ich bin, was ich kann. Wer bin ich denn dann, wenn ich nichts mehr kann? Wozu sind Menschen, die im Altenheim im Bett liegen? Wenn ich meine Bestimmung, meine Berufung an meinem Handeln festmache, dann erleide ich an diesen Stellen Schiffbruch. Paulus sagt, deine Berufung ist, dass Gott dich gerufen hat. Zur Gemeinschaft mit ihm gerufen hat, zu sich hin, durch Jesus Christus. Dass er sich selbst hingibt in Jesus, um den Weg wieder frei zu machen, damit wir wieder Gemeinschaft haben können mit ihm. Dazu sind wir berufen, das ist unsere Bestimmung, Gemeinschaft zu haben in unserem Alltag mit Jesus Christus. Und jetzt fragen wir natürlich, weil wir ja handelnde Menschen sind und weil wir gerne was tun, das ist ja auch richtig so. Jetzt fragen wir ja, und was heißt das dann? Das heißt, dass wir das, was wir tun, was wir sagen, in unserem Beruf, in unserem Haushalt, in unserer Partnerschaft, in unseren Familien, in unserem Alltag, wir müssen gar nichts Neues machen, sondern wir machen, gestalten unser Leben auf eine neue Art und Weise, nämlich mit Gott und für Gott. Das ist unsere Berufung. Dass wir unseren Alltag, so wie wir arbeiten gehen, wie wir denken, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, dass wir das dann mit Gott tun, mit Jesus Christus und für ihn. Und das macht einen Unterschied. Es macht einmal einen Unterschied, wie wir dann unsere Arbeit tun, aber es macht auch einen Unterschied für den Wert unseres Tuns und Handelns und Denkens. Redens. Für Gott. Einen viel tieferen, nachhaltigeren Wert. Das ist dann die große Überschrift über unserem Leben. Was ist dein Wille? Was dient deinem Reich, Gott? Da, wo ich meinen Alltag an dem Willen Gottes ausrichte, wo ich die Dinge für und mit Gott tue, da baue ich sein Reich. Sein Reich wird in der Bibel übersetzt mit Königsherrschaft Gottes. Also da, wo Gott König sein darf, wo Menschen sich seinem Willen unterordnen, wird sein Reich gebaut. Und deswegen kann meine Ehe Gottes Reich sein. Die Familie, der Umgang untereinander mit den Kindern, das kann Gottes Reich bauen. Wie ich an meiner Werkbank stehe, wie ich Dinge verkaufe, wie ich meine Arbeit im Büro mache, das ist Gottes Reich. Wie ich in Gemeinde lebe, in meiner Nachbarschaft. Dann merken wir, da erhält alles einen tiefen Sinn. Wozu bin ich? Und wohin bin ich unterwegs? Die Bibel unterscheidet, ich habe das in dieser Predigtreihe schon einmal erzählt, die Bibel unterscheidet bei dem Begriff Leben in zwei Worten. Wir haben im Deutschen nur ein Wort Leben. Die Bibel kennt mehrere, ich nenne mal zwei. Das eine ist Bios, also das biologische Leben, und Zoe. Bios Da würden wir sagen, ja, da beginnt das Leben mit der Geburt. Das ist Bios, das biologische Leben. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, bei Bios beginnt mit der Geburt das Sterben. Denn jeden Tag, den wir leben, wird unser Leben ein Stückchen weniger. Wir gehen auf den Tod zu. Bios ist Leben eben auf den Tod zu. Und ohne Gott ist dann der Tod auch der Allesvernichter. Und damit ist Leben auch letztlich sinnlos. Wenn ich Zoe kenne, Zoe, damit meint die Bibel Leben in Gottes Gegenwart. Das ist das eigentliche Leben, das die Bibel benennt. Ein Qualitätsbegriff, kein biologischer Begriff, sondern ein Qualitätsbegriff. Und dann ist der Tod eben kein Schlusspunkt mehr, sondern er ist ein Doppelpunkt. Dann ist der Tod der Übergang in die sichtbare Wirklichkeit Gottes, in die sichtbare Gegenwart dessen, auf den wir dann unser ganzes Leben schon hingelebt haben. Der Tod ist eine Tür. Und dann merken wir, Zoe bietet uns Sinn ohne Verfallsdatum. Der Student Christoph Probst, er gehörte zur Widerstandsgruppe der Weißen Rose. Ich denke, die Weiße Rose ist uns ein Begriff um die Geschwister Gescholl herum. Er ist Vater von 3 kleinen Kindern und er schrieb am Tag seiner Hinrichtung 1943, er wurde mit 24 Jahren hingerichtet, ich habe nicht gewusst, dass Sterben so leicht ist. Ich sterbe ganz ohne Hassgefühle. Vergiss nie, dass das Leben nichts als ein Wachsen in der Liebe und ein Vorbereiten auf die Ewigkeit ist. Vergiss nie, dass das Leben nichts ist als ein Wachsen in der Liebe und ein Vorbereiten auf die Ewigkeit. Und als er dann den Geschwistern Scholl begegnete auf dem Flur, da flüsterte er Sophie Scholl zu, in wenigen Minuten sehen wir uns in der Ewigkeit wieder. Das ist Sinn ohne Verfallsdatum, der jetzt schon wirkt und der bis in Ewigkeit nicht aufhört. Warum ich kein Atheist bin? Weil ich Sinn und Ziel für mein Leben will. Amen.